Ja, hallo zu einer neuen Folge Ringfrei, dem Podcast der Initiative Berlin Autofrei. Wir haben heute zwei völlig neue Gäste. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Hier sitzt
Martina Dresselt.
Und Milan Siegers.
Und
Caroline Siegers.
Da fällt mir gleich was auf. Wir haben jetzt einen Nachnamen zweimal gehört.
Ist das reiner Zufall? Ich weiß nicht, wie es zu dieser Konstellation kommt, aber ich würde sagen, manchmal ist es wahrscheinlich so, dass der Apfel nicht allzu weit vom Stamm fällt, und das ist heute der Fall.
Milan, wie kommt es dazu, dass du heute in Ringfrei mit dabei bist?
Ich brenne eigentlich schon echt seit längerer Zeit, aber wahrscheinlich seit 3 Jahren sehr intensiv für das Thema Transformationsdesign und auch städtische Mobilität. Und ich glaube, dass dieses Podcast-Format hier ziemlich gut zu meinem Themenfeld passt, mit dem ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich jetzt schon die ganze Woche auf dieses Gespräch gefreut habe und bin ganz gespannt, was hier heute bei rauskommt.
Was hast du konkret als Beispiel mitgebracht für Transformationsdesign? Hat das was mit Autos zu tun?
Es hat was mit Autos zu tun, es hat was mit der Reduktion des Autoverkehrs in der Stadt zu tun und auch eben der Stärkung der aktiven Mobilität. Ich habe mich in meinem Masterprojekt vor 2 Jahren angefangen, eben mit dem Thema, wie wir eigentlich in Zukunft in einer Großstadt wie Berlin leben wollen, beschäftigt und dabei ein Projekt entwickelt, was ich letzten Endes zu meiner Masterarbeit gemacht habe, in dem es darum geht, meine eigene Straße, in der ich gelebt habe, bis vor kurzem umzugestalten. Und das Ganze letzten Endes unter der großen Glocke autofrei.
Was heißt aktive Mobilität?
Aktive Mobilität heißt Mobilität, bei der mit körpereigener Kraft sich fortbewegt wird. Das heißt entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Martina, das spricht dich an, oder?
Ja, ich freue mich gerade. Ich habe mich schon vorbereitet, das ist ja meine Thematik. Besser hätte ich es nicht wiedergeben können.
Möchtest du vielleicht ein bisschen auch einführend mal erklären, was dich an den Tisch bringt, beziehungsweise was dich bei dem Thema umtreibt?
Ja, gerne. Ich bin erstmal glücklich, hier zu sein. Ich habe mich auch gefreut wie Milan. Ich glaube, das passt auch super gut zusammen. Ich bin Architektin vom Hintergrund, Ingenieurin und habe mich dann weitergebildet in der transformativen Wissenschaft. Und mein Thema ist die bewusste Mobilität und Raumnutzung. Ich stelle die Frage, wie wir uns zukünftig aktiv bewegen werden, also zu Fuß. Wirklich, was ist die fußgängerfreundliche Stadt? Und passt halt super mit Milans Thematik auch zusammen. Ich habe mich in sein Projekt auch ein bisschen reingeschaut. Finde ich sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Runde.
Ist das Zufall, dass ihr beide sozusagen an der gleichen Stelle rumdenkt und arbeitet? Oder ist das ein Trend?
Also ich glaube, dass diese Thematik momentan mehr denn je dem Zeitgeist entspricht. Es gibt mittlerweile eigentlich fast täglich irgendwelche Schlagzeilen, die sich mit der Hebung der allgemeinen Aufenthaltsqualität in Städten beschäftigt oder mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft uns fortbewegen. Und ich glaube, wenn ich für mich persönlich reden darf, hat sich mein Bezug zu dem Thema eigentlich in den letzten Jahren tatsächlich sehr stark verändert und meine Perspektive hat sich sehr stark verändert, was letzten Endes dazu geführt hat, dass ich das wirklich als ein langfristiges Projekt sehe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also ich habe ja vor ungefähr 2 Jahren eben diese Masterarbeit geschrieben und ich hatte in den Jahren davor, während ich irgendwie in der Uni studiert habe, immer das Problem oder das Gefühl, dass ich irgendwie mich, nachdem ich ein Projekt gemacht habe oder mich in eine neue Thematik wieder eingefunden habe, nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich darin weiter agieren möchte oder weiterarbeiten möchte, sondern bin dann zum nächsten gesprungen und bei dem Thema städtische Mobilität, Transformation des Stadtraums, da merke ich, dass das etwas Langfristiges wird, was mich die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte beschäftigen wird.
Bei mir ist das ein bisschen anders. Also für mich ist es kein Trend, für mich ist es viel zu sehr überfällig, das Thema. Es ist ja seit ein paar Dekaden schon eigentlich da. Mich hat ja von der Architektur und dem Bauwesen, wo ich gearbeitet habe über ein paar Jahre, genau diese Unzufriedenheit im urbanen Raum, wie wenig agil wir dort eben zukunftsweisend agieren und können, vor allen Dingen dahin geführt, da ich gesagt habe, ich gehe nochmal in die Wissenschaft und studiere nochmal, begebe mich nochmal in eine ganz andere Sphäre rein, die urbane Zukunft, und habe dort dann eben auch meine Thematik ausgeweitet, also näher definiert, was für mich bewusste Mobilität und Raumnutzung bedeuten. Und insofern ist es kein Trend für mich, weil ich am Burkhardt, von Burkhardt, Lucius Burkhardt, den Soziologen inspiriert bin in meiner Arbeit, der ja schon vor 5 Jahrzehnten quasi, vor 5 Dekaden eben über die autogerechte Stadt, ihre Entwicklung und ihre Folgen, die wir heute sehen, berichtet hat. Und für mich war es eher konfus und paradox, was wir gebaut haben, wo ich mich dann auch entschieden habe, dann eben in die Wissenschaft zu gehen und nicht gestaltend tätig zu werden. Aber das hat sich im Zuge jetzt auch gewandelt und jetzt sehe ich gerade bei mir selber den Trend eher in den Kreislauf kommen, zurück als Ingenieurin wieder aktiv werden zu wollen.
Milan, du hast gerade gesagt, es gibt jetzt irgendwie alle Tage oder jede Woche Berichte über die Transformation. Provokante Rückfrage, das war aber nicht, wie ich glaube, gestern im Tagesspiegel die Berichterstattung über die GroKo-Sondierungspapiere, oder? Ich habe mal ein Zitat mitgebracht. In der Friedrichstraße wird gemeinsam mit Anwohnenden und Gewerbetreibenden an Lösungen für eine Stadtraumgestaltung gearbeitet, die, und jetzt kommt's, einer modernen europäischen Metropole gerecht wird. Glaubt ihr, habt da die gleichen Vorstellungen oder die gleichen Ideen wie Schwarz-Rot?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht ganz kongruent ist. Also wir haben, gerade wenn wir das Beispiel der Friedrichstraße uns vornehmen und da eben schauen, was da in den letzten Jahren passiert ist und was für einen Diskurs das Ganze ausgelöst hat, finde ich eine ganz interessante Wendung jetzt wieder. Und zwar merken wir, dass dieses Projekt mit all seinen Problemen letzten Endes zu einer ablehnenden Haltung in der Gesellschaft geführt hat. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil diese durchaus positive Intention, die hinter dem Projekt steht, gestalterisch so schlecht umzusetzen, dass sie gesellschaftlich abgelehnt wird, das muss man erstmal schaffen.
Ganz kurze Zwischenfrage, und zwar nicht jeder in unserem Publikum in Deutschland, der Schweiz und auch Österreich weiß ganz genau, was das für ein Projekt ist in der Friedrichstraße. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären, bitte.
Ja, das kann ich mal kurz zusammenfassen. Es gibt im Zentrum Berlins, also wirklich dem ultimativen Zentrum Berlins, eine Straße, die geprägt ist durch einige Einkaufsmöglichkeiten, also vor allem Boutiquen, aber auch Büros. Also nicht unbedingt eine Straße, die eine Wohnstraße ist. Und diese wurde in einem Versuch zumindest erstmal temporär umgestaltet. Und zwar wurde sie für AutofahrerInnen und Autofahrer dicht gemacht. Und dort wurden Sitzgelegenheiten geschaffen und ein Fahrradweg ausgebaut, aber alles eben sehr provisorisch. Und das Problem bei dieser Art von Umsetzung, wie sie da eben stattgefunden hat, ist, dass vielleicht erstmal die Straße, die ausgewählt wurde, und zwar die Friedrichstraße, nicht unbedingt geeignet ist, um sowas lebhaft und positiv zu konnotieren, so ein Vorhaben. Ich glaube, daran liegt erstmal schon wahrscheinlich der Grundstein des Scheiterns. Und die Umsetzung ist eben so halbherzig gemacht, dass man das Ganze eher als, vor allem natürlich aus der Perspektive von Autofahrenden, aber auch von vielen anderen, eher als eine Behinderung oder als eine Sterilisierung wahrnimmt. Und das merkt man eben auch jetzt in den politischen Diskursen, die eben auf dieses Projekt folgen.
Wie, weil das wirklich ein spannendes Beispiel ist, ne? Also man kann sich das dort ganz gut vorstellen, wenn man selber noch nicht da war. Man muss dazu sagen, es ist eine der historischen Querstraßen unter den Linden, wo wirklich schon im Kaiserreich Prachtboulevard angesagt war. Die Galerie Lafayette war mit eins der größten neuen Kaufhäuser nach der Wende, die da hochgezogen wurden. Und ich weiß von gewerbetreibenden Sicht, dass das keine florierende, also ich muss ein bisschen aufpassen, da gab es sicherlich auch Gewerbetreibende, die überlebt haben, aber es gibt florierendere Standorte in Berlin, ne? Weil einfach die Straße problematisch ist. Es gibt eben schon immer wenig oder zu wenig Fußverkehr, außer denen, die dort arbeiten. weil es eben unattraktiv ist, wenn da Autos fahren. Wenn da Autos aber nicht fahren und kein einziger Baum dort ist, ist es immer noch unattraktiv. Also es ist immer noch nicht eine einladende, wie du gerade auch sagst, Straße, die jetzt dann ohne weiteres kaufkräftige Massen anzieht. Zumal ja Berlin viele weitere Einkaufszentren hat, also auch Magneten mit hochpreisigen Boutiquen. Es ist dann eine unter vielen. Und insofern spannende Sichtweise, dass da vielleicht auch das Konzept, man könnte ja wahrscheinlich sagen, Marketingkonzept auch gefehlt hat. Was macht dann eigentlich die neue Friedrichstraße aus und attraktiv? Und was mich jetzt wirklich interessieren würde, weil du ja das bei einer zwar ganz anderen Straße konkret gemacht hast, aber eben doch eine radikale Umgestaltung einer bisherigen autodominierten Straße angegangen bist in deiner Abschlussarbeit. Was wären denn konkrete Maßnahmen, wie man das hätte auch in der Friedrichstraße anders machen können? Nur um das mal plastisch zu machen. Was wäre so der Raum an Möglichkeiten? Sagen wir mal, du bist nicht gebunden an starre Administrationen oder an zu wenig Ingenieuren in den Bezirken oder was auch immer die Gründe sind oder eben auch, also ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, das war deswegen ein Verkehrsversuch, weil natürlich erstmal politisch nicht dauerhaft sofort eine 100%-Lösung durchsetzbar war. Insofern, wir träumen jetzt einfach mal. Was wäre denn so das Besteck von jemand, der einfach keine Einschränkung hat, um so eine Straße wirklich lebenswert oder interessant oder spannend oder auch nur ja, ästhetisch ansprechend zu gestalten?
Ja, also ich muss vorneweg sagen, dass ich durchaus die richtige Herangehensweise an solche Projekte finde, dass man eben mit Provisorien arbeitet, dass man nicht, wie es in den letzten 50 bis 100 Jahren immer in der Straßenplanung so der Fall war, dass man einen Plan macht, der wird umgesetzt und in Stein gemeißelt und dann liegt er da so. Ich glaube, das ist eben nicht die Art und Weise, wie wir in Zukunft unsere Stadt umgestalten sollten, sondern wir müssen zwangsweise auch schon aus Grund Ressourcenknappheit die graue Energie, die da eben liegt, also die Energie, die schon in diesen ganzen Umbau und Bau der Straßen reingeflossen ist, ein Stück weit nutzen, zumindest übergangsweise. Dann gibt es natürlich einige Themen, die gemeinschaftlich gedacht werden müssen bei der Umgestaltung einer Straße, die extrem wichtig sind. Zum Beispiel, wie gehen wir mit der Stadt als Schwammstadt, also als Stadt, die tatsächlich Niederschlag aufnehmen kann, die für Pflanzen, für Flora und Fauna irgendwie angenehm ist, auch in den nächsten Jahrzehnten. Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir eigentlich so eine Straße von der Grundstruktur aufbauen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und da kann man auch mit wenigen Eingriffen schon große Wirkungen erzielen. Und dann geht es eben letzten Endes auch darum, die Anwohnerinnen und Anwohner wirklich von vornherein mit einzubeziehen. Nun ist es bei der Friedrichstraße so, es gibt eigentlich diese Anwohnerinnen und Anwohner gar nicht so in der Form, wie wir sie die in anderen Bezirken haben. Deshalb muss man sich eben Menschen, die eben potenziell sich in dieser Gegend aufhalten wollen, auch wirklich von vornherein mit einbeziehen. Und tatsächlich auch dieses Mitmachen beim Umgestalten ganz stark in den Gestaltungsprozess mit einbeziehen.
Und, ich muss ja gerade fragen, zwischendurch, Martina, wie siehst du das? Ausgangsfrage war ja, ja. Was ist der Unterschied zwischen dem, wie die GroKo das jetzt gestalten will und wie eine positive Utopie aussehen könnte?
Also in meinem Kopf habe ich schon eine Map so an so vielen Ansatzpunkten, was Milan gesagt hat, weil da unheimlich viel Inhalt gerade drin war, was er erzählt hat. Ich müsste eigentlich dann erst bei dem ersten, was du eruiert hast, ansetzen. Du hast viele Punkte beschrieben von Atmosphäre. Steril ist ein sehr gutes Wort dafür. Ich würde das als Atmosphäre umschreiben von der Friedrichstraße. Und von dem Sichtpunkt natürlich auch ausgehend, dass dort eben nicht Menschen leben in erster Linie, sondern konsumieren. Das ist ein Ort des Konsums. Und das ist ein Standort in Mitte. Also das muss man sich halt auch vor Augen führen. Und was mir natürlich dann, was mir als erstes dabei kommt, auch dem, was du gerade jetzt ausgeführt hast, wurde es mir auch nochmal klarer, weil du hast es dann gut auf den Punkt gebracht. Es geht ja auch darum, wenn wir Forschung betreiben, uns zu untersuchen, wo betreiben wir die Forschung und zu welchem Sinn und Zweck und für welchen Sinn und Zweck nehmen wir die Menschen mit. Und Milan hat ja auf Punkt, zum Punkt gebracht, dass dort nicht in erster Linie Menschen leben. Die konsumieren, die arbeiten dort. Dort sind Strukturen, Lafayette, eine Historie, die du beschreibst, Florian, die ich finde, die man da gut mitspielen könnte. Aber ich glaube, man hätte bei dem Ganzen noch einen ganzen Schritt zurückgehen müssen, meiner Meinung nach, bevor man da überhaupt etwas temporär, gebe ich Milan recht, hingestellt hätte, was ich absolut auch notwendig finde, dort in eine Aktivität reinzukommen und das auch umzusetzen. Aber ich wäre einen Schritt zurückgegangen. Ich hätte erstmal die Menschen mitgenommen, überhaupt über das Konsumverhalten zu eruieren. Was stellen wir uns da vor? Kleinteiliger wäre ich vorgegangen, nicht die Straße an sich betrachten, sondern die Gebäudestrukturen zueinander. Vielleicht wirklich einmal nicht die Straße komplett, sondern wir fangen mal an mit der Galerie Lafayette bis hin. Da sind ja viele, viele Unternehmungen auch mittlerweile leider insolvent gegangen. Escada hat dann wunderbare Fläche gehabt. Erstmal zu schauen, ein Projekt zu initiieren, wo ich war auch schon mal bei so einem Projekt beteiligt. Was können wir dort überhaupt für ein Verhalten, für ein Konsumverhalten reinbringen, was vielleicht nachhaltig sogar ist, ein Projekt zu fördern? Und das kleinteiliger und dann zu schauen von Punkt zu Punkt. Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, die ich da ansprechen mag. Ist einmal die Standortwahl, die wir ein bisschen bedenken sollten, vielleicht auch mal aus der Mitte raus gar. Es gibt ja nicht nur die Mitte, wo wir da Projekte initiieren sollten. Ich plädiere da vielmehr auch für den Rand. Und zweitens zu überlegen, müssen wir immer gleich in einem größeren Konstrukt, in einem ganzen Straßenzug denken oder vielmehr mikroskopisch. Das ist etwas, wofür ich eher plädiere.
Was ich noch spannend finde, die Friedrichstraße ist ja relativ eng. Ich kenne die Fachbegriffe nicht, aber ein Freund von mir ist Architekt, der hat mir auch mal erklärt, man guckt die Traufhöhe an der Häuser und dann gibt es so Schnitte, eineinhalbfach die Häuserhöhe, die Straßenabstände. Hier zum Beispiel draußen im Westen in Charlottenburg gibt es ganz viele breite Boulevards. Das macht natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Dort in Mitte sind die Häuser enger aneinander, dafür höher. Und was ich spannend finde, weil Milan, deine Abschlussarbeit, wenn ich mich richtig erinnere, hat mit einer geraden Straße zu tun, die du aber Kurve nennst.
Das ist richtig.
Das stimmt, ne? Und das erinnert mich ein bisschen an die Friedrichstraße, weil die ist ja im Grunde auch so ein richtiger Windkanal. Also schnurgerade, kein einziger Baum, eng. Deswegen hat man auch dort nochmal, glaube ich, wenn da Autos fahren, nochmal extra diesen Gestank und Lärm nochmal ein bisschen näher an der Pelle. Also es ist wirklich eine unangenehme Straße, die sozusagen wirklich Leidensdruck auslöst. Ich glaube, das muss man schon der Fairness halber, auch wenn der Diskurs sich jetzt wieder dreht, sagen, dass das wirklich nicht angenehm war. Ich bin da auch schon in Dieselwolken gestanden und dachte, was für ein Moloch. Die Straße ist schnurgerade, aber du hast in deinem Beispiel eigentlich, finde ich, ganz toll vorgemacht. Entschuldigung, einen Schritt zurück nochmal. Diese provisorische Fahrradstraße, der wurde ja auch vorgeworfen, dass es so eine Fahrradrennstrecke ist. Was natürlich klar ist, wenn Fußgänger eigentlich sozusagen profitieren sollen, man aber dann eine Fahrradschnurgerade Piste da reinlegt, wo auch dann eben die Vielfahrer 25 oder sogar 30 km/h jetzt mit E-Bikes womöglich getuned irgendwie noch schneller durchschießen oder sogar Rennradfahrer, naja, na klar ist es dann fast, sagen wir mal, minus den Lärm und die Abgase. Dafür sind die kaum hörbar und du musst aufpassen, ja, höllisch aufpassen, dass dich da kein Fahrrad über den Haufen fährt. Natürlich ist das für einen Fußgänger kaum Komfortgewinn unterm Strich, ne? Das finde ich spannend. Jetzt, wenn du es schaffst, in einer dezentralen Straße Kurve einzubauen, wie sieht denn das aus? Und wäre das auch eine Option bei so einer Straße wie der Friedrichstraße?
Also ich glaube, dafür muss ich erstmal nochmal erklären, warum ich in meiner schnurgeraden Straße eine Kurve eingebaut habe, eine mäandernde Kurve tatsächlich. Und zwar hat das unterschiedliche Funktionen. Natürlich kann so eine flussartige Strömung des Verkehrs tatsächlich zu einer Entschleunigung führen. Also wenn man sich mal anschaut, warum Autofahrende in 30er-Zonen tendenziell zu schnell fahren, dann liegt das meistens an der Sichtachse. Also sie sehen quasi das Ende der Straße und können darauf direkt zusteuern und können blindlings auch 40, 50 km/h fahren, wenn die Straße denn leer ist und der Verkehr es zulässt. Und ich habe letzten Endes eine meandernde Straßenführung aus unterschiedlichen Gründen bei meinem Projekt installiert. Einerseits, um eben diesen Verkehr, der da dann noch stattfindet, natürlich hauptsächlich Radfahrende und höchstens Lieferverkehr im besten Falle, dass der automatisch entschleunigt wird. Und andererseits, der Bürgersteig Richtung Zentrum der Straße läuft, was vielleicht auch ein bisschen auf die Friedrichstraße wieder gut zugeschnitten wäre, weil wir wollen ja letzten Endes die FußgängerInnen und Fußgänger und auch die Leute, die eben sich tatsächlich durch die Stadt bewegen und sich auch aufhalten in der Stadt, nicht nur symbolisch ins Zentrum der Straße, sondern auch faktisch ins Zentrum der Straße holen. Und das ermöglicht man eben durch eine Dezentralisierung der Fahrbahn. Und ich habe mir jetzt die Friedrichstraße unter diesem Gesichtspunkt noch nicht so richtig angeschaut, weil ich nicht weiß, ob die Fahrbreite es insgesamt zulässt, da irgendwie noch großartig Schnörkel zu machen. Aber letzten Endes ist es natürlich genau richtig, dass man eben durch die Straßenstruktur ganz maßgeblich definiert, wie sich Menschen dort, egal mit was für einem Gefährt, fortbewegen. Und das muss dann immer eben gedacht werden mit den anderen Inhalten, die man auf dieser Straße applizieren möchte. Ich fand das auf jeden Fall auch sehr spannend, Martina, dass du gesagt hast, dass man eben bei der Friedrichstraße ganz stark auf die Nutzung, also auch auf die Läden, die dort sind, die Boutiquen und so weiter eingehen muss und auch, was es dann noch für Nutzung geben kann. Weil man sieht das ja in vielen westdeutschen Städten, in diesen Einkaufsbummelgegenden irgendwie im Zentrum der Städte, das hat bestimmt fast schon jeder mal erlebt, dass es dort eben oftmals so Laden an Laden gibt und du gehst da zu Fuß durch diese Straßen und wenn mal kein Laden auf hat, dann ist da plötzlich nichts mehr und das wird plötzlich eine Geisterstadt. Und ich glaube, dass diese Gefahr eben auch bei der Friedrichstraße bei einer Verkehrsberuhigung ist, dass zu bestimmten Zeiten dort einfach niemand ist und das ist gruselig. Das will man nicht haben und deswegen muss man eben schauen, wie man eine Heterogenität in der Nutzung dieser Flächen schafft. Und deswegen stimme ich dir da auch komplett zu, dass das wahrscheinlich der Kern ist, an den man erstmal ran muss.
Du führst das alles sehr gut aus, also habt ihr sehr gerne zugehört. Ja, es geht um Fußgängerkomfort. Ich habe in Singapur gelebt und gearbeitet im Bereich Fußgängerkomfort in hochverdichteten Gegenden und was ich hier mitgeben kann für Deutschland oder mit zurückbringe als Blickwinkel, ist, dass mir momentan einfach der Schritt zurück fehlt, die Kreativität, die wir einfach mal jetzt einfach walten lassen müssen, die Offenheit. Wie spielen wir mit Räumen? Ich meine, da kommt halt auch die Architektin in mir vor und natürlich die Wissenschaftlerin, die dann auch diesen Prozess begleiten möchte, die Transformation. Aber die sehe ich nun mal nicht, weil wir eben zu dem Punkt erstmal kommen müssen, uns zu öffnen. Was passiert denn in dem Escada-Fläche? Was kann da zum Beispiel für ein Erlebniskonsum sein, der nachhaltig ist, weil wir eruieren als in der Wissenschaft ja gerade auch, dass eben Erleben über Besitzen geht. Das hat das Deutsche Zukunftsinstitut festgestellt. Also wir wollen weniger konsumieren, wir sind bereit, mehr zu erleben, anstatt zu konsumieren, Materie. Und mich würde halt interessieren, was ist ein nachhaltiger Erlebniskonsum? Jetzt stellen wir uns mal die Friedrichstraße vor, da kommen mir ja irrsinnig viele Bilder. Was man damit hätte machen können oder machen kann, sagen wir so rum. Und zu diesem Punkt zu kommen, das wünsche ich mir und das ist eben auch das, was mich antreibt, das als Architektin und als Wissenschaftlerin. Ja.
Ich habe ein bisschen Verdacht, vielleicht liege ich falsch, aber also was mich umtreibt, gerade an der Diskussion, warum kommt ihr auf die Ideen, aber warum nimmt man das nicht wirklich im öffentlichen Diskurs wahr oder geschweige denn in Politik und Verwaltung. Was, also wenn ich dich gerade mal ganz konkret frage, Martina, du scheinst keinen autozentrischen Blick zu haben. Bist du damit nicht groß geworden oder hast du den abtrainiert? Ist er abgefallen oder was ist dein persönlicher Weg zu sagen, also wir wollen Fußgängerqualität privilegieren?
Also ich glaube, da bin ich reingeboren. Also ich gehe leidenschaftlich gerne, ich gehe alles zu Fuß und meine Mitmenschen, die müssen das mit mir machen. Ja, das habe ich durch mein Elternhaus. Nichtsdestotrotz hatten wir auch ein Auto, aber bewusst eingesetzt. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt komplett nur für Fußgänger oder ÖPNV bin. Nein, es gibt Situationen, wie wenn ich auch unterwegs bin. Ich war in Italien im Gebirge unterwegs. Es gibt Situationen, da braucht man ein Auto. Das ist einfach momentan noch so. Katja Diehl zeigt das ja wunderbar, dass es eben Gegebenheiten gibt, wo wir drauf zurückgreifen müssen. Ich fahre auch, wenn ich mal Auto fahre, sogar gerne. Das gebe ich auch ehrlich zu. Aber in der Stadt brauche ich kein Auto. Deswegen, ich plädiere für autofrei in der Stadt, aber dafür braucht es aber noch gewisse Kriterien, die wir nicht haben, die eben dann den Fußgängerkomfort herstellen, dass der Mensch überhaupt Lust hat, aktiv mobil zu sein. Denn derzeitige Forschung, die zeigt ja eine Ambivalenz auf zwischen Dingen, die eben durch das Homeoffice und die Remote Work befördert werden. Heißt, wir sind digitaler zum Teil mobil als auch analog. Aber wenn wir analog mobil sind, dann brauchen wir einen gewissen Komfort. Und wenn ich es natürlich jetzt vergleiche mit vielen anderen Städten, ich bin international tätig, dann wünsche ich mir natürlich hier einen schnelleren Diskurs, eine schnellere Handlungsweise und, wenn ich jetzt als Ingenieurin sprechen darf, natürlich eine schnellere Umsetzungsfähigkeit.
Ich habe deswegen gefragt, wir hatten ja hier ganz zu Beginn unserer Podcast-Reihe auch mal Hermann Knoflacher zu Gast und der kommt aus der Evolutionsbiologie mit und der hat so Dinge dann uns gesagt, dass wir halt so strukturiert sind, dass wir auf Fußschrittgeschwindigkeit evolutionär gepolt sind und entsprechend sitzen wir im Auto und je breiter die Straße wird, umso schneller fahren wir. Das ist quasi ein Automatismus, der in unserer Biologie begründet liegt. Und wenn man die Sache umdreht, da sind wir dann eigentlich bei dem, wofür ihr arbeitet und lobbyiert, dann kann man sagen, je mehr man Bäume in den Weg pflanzt sozusagen oder die Straße eben kurvenförmig führt, umso langsamer wird das Individuum oder der Mensch automatisch. Ne, weil wiederum die Biologie, du hast es, glaube ich, vorhin auch eigentlich auf den Punkt schon gebracht, dass das diese Fluchtachse ist. Und wenn man das Gefühl hat, hier ist frei, kann natürlich immer noch ein Kind zwischen den Autos reinspringen, dann wird es tödlich. Aber so funktionieren wir unterbewusst als Menschen. Jetzt ist das so, dass wir wirklich eigentlich, also dass wir eigentlich auf aktive Führung, so wie das der Auto Denkende nämlich vorsieht, Schilder, möglichst viel Fläche, möglichst breite Fahrbahnen, die Parkplätze sollen jetzt auch breiter werden, alles ganz linear. Ne? Das heißt ja auch immer, Verkehr muss fließen, damit ist Autoverkehr gemeint, das alte Dogma der autogerechten Stadt. Ist es so, dass wenn man das auf den Kopf stellt, dass man eigentlich, sagen wir mal, ohne Schilder auskommt, dass man weniger Geraden haben sollte idealerweise oder also, dass man dann auch auf vieles verzichten kann, sobald man sozusagen die Biologie für eine gewisse Langsamkeit, sagen wir mal, einsetzt?
Also, wenn ich darauf mal antworten darf, ich finde das ganz interessant, sich mal zu überlegen, wie eigentlich dieser Weg, den man durch die Stadt beschreitet, wahrgenommen wird. Zum Beispiel ist es so, dass wenn ich durch eine Allee fahre und da stehen die Bäume ganz dicht neben mir, dann habe ich subjektiv das Gefühl, dass ich ganz schnell unterwegs bin. Aber eigentlich fahre ich vielleicht ganz langsam, aber nur, weil eben diese Gegenstände, die um mich herum sind, visuell schneller an mir vorbei rauschen. Das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich eben eine kurvenförmige Straße habe, da passiert einfach mehr. Und das ist unterhaltsam tatsächlich. Also ich glaube, man muss in der Stadt ganz stark differenzieren zwischen Straßen, die effizient und gerade sein sollten und Straßen, die es nicht sein sollten. Und ich habe bei meinem Projekt auch immer gesagt, das ist eigentlich ein Thema, was man aus dem Mikrokosmos heraus und aus dem Makrokosmos sehen kann. Man hat einerseits diese Straßenebene, auf der ich mich dann eben in dem Projekt viel beschäftigt habe, dass ich meine kleine Straße genommen habe, die wirklich keine strukturelle Bedeutung oder sowas in Berlin hat, sondern eigentlich begrenzt wird durch zwei Einmündungen. Und
wie hieß die für die Locals?
Kremmener Straße. Okay. Also wirklich eine ganz kleine Straße. Und auf der Makroebene ist es aber so, dass man sich natürlich anschauen muss, wie viele Straßen gibt es letzten Endes in einer Stadt, die eigentlich keine wirklichen Durchfahrtsstraßen sind. Straßen, die dazu da sein sollten, um eben die Bewegung durch die Stadt, sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad, so interessant wie möglich zu machen. Und ich glaube, da kommt man dann sehr schnell eben zu dem Punkt, dass man sieht, die Gesamtfläche, die dann eben letzten Endes zu diesen Orten der Erholung, Orten des Erlebnisses werden, dass die auf der gesamten Stadtfläche sehr groß scheint. Und man dazwischen natürlich immer wieder diese Achsen hat, die in Berlin natürlich auch wirklich von großer Bedeutung sind. Also ich rede jetzt zum Beispiel von der Kantstraße oder von der Prenzlauer Allee, diese großen Straßen, die eben ins Zentrum führen und die meiner Meinung nach natürlich auch gerade bleiben sollten.
Siehst du das auch so?
Ja, in vielen Punkten gehe ich mit. Ich habe da aber ein konkretes Bild eher vor Augen, dass ich denke, wir müssen viel mehr underground and above the ground denken. Wir denken ja sehr viel in linearen Strukturen, so wie wir es gewöhnt sind, auf den Boden gehend. Wir sehen aber auch draußen, dass der Mensch sich organische Wege sich selbst bahnt. Also wir haben Trampelpfade, die wir sehen, was eigentlich die beste Anleitung ist für jede stadtplanerische Leistung. Also sich die einfach mal anzuschauen, dafür plädiere ich immer.
Das klappt richtig gut, wenn Neuschnee liegt, ne?
Zum Beispiel, da sieht man es, aber ansonsten sieht man die ja auch wunderbar zwischen den Grünflächen überall. Und gut, da können wir dann auch eruieren, ob wir da vielleicht ein bisschen immobiler sogar werden müssen und vielleicht Rücksicht auf die Natur. Aber der Mensch zeigt ja schon, wie er organisch, effektiv und sensitiv gehen möchte. Und wenn wir um eine menschengerechte Stadt reden, dann reden wir um organische Strukturen, nicht lineare. So sehe ich das. Und wir reden nicht nur über den Mensch als Individuum, sondern wir reden ja heutzutage auch von Biophilie, der grünen Stadt, die wir erreichen wollen, um eine Lebensgrundlage für diverse Tierwelt, Pflanzenwelt und Menschen. Und mein Bild habe ich eher vor Augen, ja, wir haben eine große Straße, die wird vielleicht derzeit noch befahren, aber wäre sie autofrei und wir hätten eine super Metro, die wir ja eigentlich im Grunde genommen auch haben, U-Bahn, und wir haben autonom fahrende Busse oben, kleine Minibusse, die adaptierbar sind an die Zeiten, an die Sequenzen der Menschen, wie sie sie benötigen. Also ich habe da ein Zukunftsbild vor Augen, da denn wirklich ein konkretes, was ich gerne jetzt schon hätte. Wo ich gern jetzt schon agiler wäre in der Planung, dann könnte ich oben auch große Straßenzüge nur für Fußgänger begrünen, mir einen Swimmingpool mittendrauf vorstellen und vielleicht eine Seilbahn, die elektronisch mit Solar betrieben wird. Also ich habe da schon crazy Dinge in meinem Kopf. Ich glaube, wir müssen uns auch viel mehr erstmal öffnen, was ginge denn und was wäre denn möglich? Und du hast Marketing vorhin angesprochen. Deutschland auch mal vom marketingtechnischen Standpunkt aus, wir sehen sehr vieles negativ, aber wir haben ja eine Bautradition, wir haben wunderbare Ingenieurinnen, Architekten, Kreative, die das leisten könnten, einfach mal positiv zu denken. Mir fehlt bei dem Ganzen immer so der Vibe oder das Movement, dass wir einfach positiv jetzt denken und diese Bilder einfach mal raushauen. Ich meine, wir haben schon wunderbare Leute, die das zeigen, was geht. Wir haben Jan Kaminski, der wunderbare Bilder aufzeigt, wie es geht und gehen kann. Die Frage ist doch nur, warum setzen wir es denn nicht um? Und dann kommen wir natürlich jetzt zu tiefgreifenden Themeninhalten, an Lobbyismus und so, an unschöne Wörter, die wir dann auch benutzen müssen, aber die gar nicht unschön wären, wenn wir eine richtige Marketingkampagne aufbauen würden, um genau diese Investoren, die dort noch hängen, mitzunehmen auf diese Reise.
Ich finde das ein super Punkt. Deswegen hatte ich vorhin auch so ein bisschen angespielt, dass ich spüre, dass ihr beide keinen Autoblick habt. Ne? Also meine Hypothese wäre tatsächlich, dass die meisten von uns, und ich zähle mich da früher auch dazu, einfach damit so aufwachsen, dass uns einfach die Vorstellungskraft fehlt, dass es anders gehen könnte. Ich habe, weil du vorhin die Kantstraße erwähnt hast, ich bin Historiker und ich habe, das war mein Weg vom Kindergarten meiner Söhne zur Arbeit. Und damals brandgefährlich, weil es gab noch nicht Tempo 30, noch nicht Pop-Up-Bike-Lane. Und meiner Frau sagte ich, irgendwann komme ich mal nicht mehr wieder, weil eine Autotür geht auf. Übrigens, vor, ich glaube, 2 Wochen ist genau das dort passiert, trotz Pop-Up-Bike-Lane. Taxi-Tür ging auf und es ist ein 50-jähriger Radfahrer gestorben. Das hätte mir passieren können. Und ich habe darüber dann angefangen als Historiker, mir angeschaut, wie hat die Kantstraße mal ausgeschaut. Weil ich halt dann mal die Augen aufgemacht habe. Ich saß nicht irgendwie lenkradbeißend hinter der Windschutzscheibe, sondern habe halt Tag ein, Tag aus den Wahnsinn auf dem Rad erlebt und habe mir die Häuser angeschaut, die alle Dieselruß, schwarz, die Bausubstanz aber teilweise grandios wie der Kudamm, runtergewirtschaftet, zwischendurch so ein paar 50er Jahre Halbruinen, die halt einfach, also das ganze Straßenbild ist im Prinzip total herabgewürdigt, also so richtig geschunden, eine geschundene Straße, das war das Bild, was ich wahrgenommen habe. Und habe eben dann das verglichen, wie sah das aus, als das gebaut wurde, zur Kaiserzeit. Natürlich mit verrückten Ressourcen und mit irgendwie anderen, also natürlich war das ein elitäres Projekt und. Aber es hatte eben eine Ästhetik, das war für mich so augenöffnend, wo man wirklich angesprochen war, dass es ein Raum ist, der für den Menschen geschaffen war. Und einen direkt natürlich zum Flanieren eingeladen hat. Und was wir eben daraus in 60, 70 Jahren Autozentriertheit gemacht haben, ist halt ganz hart ein Ort, wo sich Menschen eigentlich selbst geißeln und bestrafen. Also der Mensch möchte da ehrlich gesagt kaum lang gehen. Und interessanterweise ist die Straße ja eine der kulinarischen Hotspots von ganz Berlin. Also es ist ein funktionierender Straßenraum mit sehr viel Publikumsverkehr und auch in einer anderen Form von Kommerz als in der Friedrichstraße, aber eben doch eine sehr, sehr spannende Mischung. Und ich, also weil du vorhin sagtest, Milan, du stellst dir vor, dass es dort schon gerade bleiben sollte. Ich bin da natürlich nicht vom Fach, aber ich hatte auch Bilder von einer meandernden Straße dort. Und auch
da bin ich ganz bei dir. Also es kann da eben auch eine meandernde Straßenführung geben. Aber ich glaube, dass man da so viel Platz hat, gerade bei der Kantstraße, dass man einerseits eben geradlinige Spuren für zum Beispiel Linienverkehr von irgendwelchen autonom fahrenden Bussen zum Beispiel hat. Also wirklich auch diese Geradlinigkeit der Straße sich zunutze macht. Und trotzdem bleibt immer noch, ich glaube, die Kantstraße ist ungefähr 35 Meter breit, so viel Platz, dass man daneben eigentlich noch einen Parkstreifen errichten kann. Also das ist ja das Beeindruckende an den Straßen in Berlin. Wenn man jetzt wie Jan Kamenski sich irgendwie diese Straßen mal vornimmt und visualisiert, wie sie denn eigentlich vorher aussehen, wie sie ohne Autos aussehen und wie sie nachher aussehen könnten. Diese Straßen, diese großen Achsen bieten einfach extrem viel Platz für viele, viele Dinge, wenn denn da nicht diese großen Blechmauern von Autos sind. Und das muss man sich, glaube ich, ganz stark vor Augen führen.
Ganz bestimmt. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema Marketing, was vorhin in den Raum geworfen wurde. Mich interessiert, wie könnte denn jetzt eine offensive Marketingkampagne gerichtet an die GroKo, die wir jetzt erwarten, aussehen, um zwei Parteien, die in den letzten Jahren nicht für autofrei oder autoarm gestanden haben, um das jetzt schmackhaft zu machen?
Das ist eine schwierige Frage, ganz ehrlich. Also ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig bei der Art und Weise, wie sich die SPD und die CDU präsentieren, wie man denen eigentlich noch Dinge wirklich schmackhaft machen kann und da irgendwie richtige Handlungsweisen provozieren kann. Aber ich glaube, dass man da eben erstmal sehr, sehr rational vorgehen muss und diese ganzen Vorteile, die als Nebenprodukt eigentlich einer autobefreiten Stadt passieren, also auf sozialer Ebene und auch eben in Bezug auf diese großen Nutzungsflächen und auch letzten Endes Geschäftsräume natürlich am Ende auch. Man muss das als einen großen Wachstumstreiber darstellen, der es tatsächlich meiner Meinung nach auch ist. Und muss eben diese Vielzahl an Möglichkeiten, die sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen haben, herauskristallisieren. Und ich glaube, wenn man das wirklich sinnvoll visualisiert und eben diesen beiden Parteien schmackhaft macht, dann muss da schon sehr viel Lobbyismus von der Seite kommen, dass sie sich doch für einen anderen Weg entscheiden.
Ja, das gehe ich auch mit auf jeden Fall. Ich würde immer als erstes beim Konsumenten ansetzen. Der Konsument entscheidet. Wenn wir den Konsumenten mitnehmen, ihm die Bilder näher führen, ihn mit auf die Reise nehmen, das heißt wirklich partizipativ, ja, richtig, aber wir müssen ihn mit auf die Straße nehmen. Er muss sich darüber bewusst sein, was da passieren kann, was gerade passiert, natürlich nicht nachhaltig, aber auch was passieren kann vor allen Dingen und das eben ganzheitlich in der Stadt. Um da eben den Blickwinkel auch von dieser Mitte herauszubekommen. Das möchte ich nochmal betonen, was mich wirklich nervt. Und das ist ganz deutschlandweit oder auch überhaupt generell in der Forschung immer der Blickwinkel auf die Mitte der Stadt, die eh schon gute Infrastruktur vorweist, in Anführungsstrichen. Wir müssen ganzheitlich ein attraktives Angebot erzielen in der ganzen Stadt und ein Umdenken erzielen. Wo siedeln sich Menschen an? Wie können wir uns das vorstellen? Auch mal zulassen? Oder die Qualität an Berlin ist ja, dass wir vielleicht uns abheben von anderen Städten, dass wir mehr freie Flächen haben. Ja? Es gibt einen guten Dokumentarfilm über Paris und Berlin und da zeichnet sich wunderbar ab, dass im Gegensatz Paris, was natürlich eine Qualität hat durch die Dichtheit, Berlin aber eben ganz neu gedacht werden kann oder per se schon die grüne Stadt ist.
Wie heißt der Film?
Da muss ich jetzt passen, aber wenn ihr das googelt, findet ihr das ganz sicher.
Wir packen es in die Shownotes.
Jedenfalls, ich möchte nochmal zurückkommen. Ich glaube, das Marketing generell ist das Problem. Wir zeigen zu wenig die Vorteile und die Qualitäten, die wir hier haben. Wir haben eine wunderbare grüne Stadt. Wir brauchen hier gar nicht wo andere Städte. Ich hatte meine Kollegin aus Madrid hier, die meinte, es wäre eine Traumstadt. Sie wäre froh, wenn Madrid so grün wäre wie Berlin. Und das ist das, was ich als Fußgängerin wahrnehme und worüber ich glücklich bin und warum ich auch diese Stadt, die manchmal auch wirklich, wo man eine Hassliebe zu hat, das kann man als Berlinerin sagen, das hat wahrscheinlich jeder, der hier lebt, trotzdem hier leben tut, weil sie einfach eine unheimliche Qualität aufweist, diese Stadt, was grün und blaue Infrastruktur angeht. Und den Blickwinkel dahin heben, die Menschen mitnehmen und vor allen Dingen auch Zuschreibungen, Ortszuschreibungen, das ist ein Punkt, wir machen Ortszuschreibungen, die sind ganz gefährlich. Wir sagen, das sind gute Gegenden, das sind schlechte Gegenden. Nein, Marzahn, Neukölln beispielsweise, die teilweise nicht so gut angesehen sind, die haben eine unheimlich grüne Struktur. Ja? Das ist per se schon alles da. Also da so hinzugehen, und das ist ein Thema von Systemwandel. Also Marketing, Systemwandel, das kann ja nur ineinander funktionieren, wenn wir da wirklich aber auch eine aktive Bewegung reinkriegen und cooles Marketing, was das zeigt. Und eben, ja, ich glaube, ich kann da was mitgeben von Singapur. In Singapur leben 90% der Menschen im Public Housing, im sozialen Wohnungsbau. Das ist was anderes wie in Deutschland. Wenn wir das mal übertragen und vielleicht den Blickwinkel, den möchte ich gern mitgeben, hierher geben, einfach mal unsere Zuschreibung und uns überlegen, wie wollen wir leben und was sehen wir als eine gute Lebensqualität an. Das umdenken und sehen, was wir schon haben, dann haben wir einen Schlüssel für etwas in der Hand. Und dann kommen wir an die eigentlichen Fragestellungen, die wir angehen müssen. Heißt Grund und Boden natürlich, wie kriegen wir den Wohnraum gesichert, wie kriegen wir wieder überhaupt Wohnraum in der Agilität jetzt hin, dass Menschen dort einziehen können oder auch gern dort leben. Und den Blickwinkel auch sehen, wow, ich lebe in einer total tollen Gegend.
Ja. 90% ist ja der Wahnsinn.
Public Housing, sozialer Wohnungsbau hat dort eine Kultur. Also das ist eben etwas, eine Absicherung für die Menschen. Und natürlich hier, sozialer Wohnungsbau hat einen schlechten Ruf. Ne? Mhm. Muss er aber gar nicht haben, weil wir haben wunderbare soziale Wohnungsbauten und vor allen Dingen in prädestinierten 1A-Lagen, wenn wir diese Lagen mal begreifen würden, dass sie das sind.
Ja. Inwiefern spielt, also wir haben das vorhin bei der Kantstraße kurz schon touchiert, ich weiß, dass dir Ästhetik ein wichtiges Thema ist, inwiefern spielen so Kategorien wie Ästhetik oder Genuss oder ja, Aufenthaltsqualität eine Rolle bei dem, was du gerade sagst, welche Wohnlage ist gut oder weniger gut oder ist angesehen oder weniger angesehen, also ist das eine gleich das andere oder welche Faktoren spielen da mit rein? Sind es auch kulturelle Faktoren? Ist es, wer wohnt in der Nachbarschaft?
Ja, absolut. Aber das geht ja alles miteinander her. Wenn ein Ort lebenswert ist, dann zieht er ja alle Menschen an, eine Diversität. Also das ist der Punkt. Wenn ein Ort nicht lebenswert ist, aufgrund von physischen Gegebenheiten, als auch von zwischenmenschlichen, kulturellen, sozialen, dann ist es manchmal halt in eine falsche Richtung. Dann kommt es nicht zu einem diversen Milieu an Menschen, die dort zusammenkommen und die dort leben wollen. Aber ich glaube, wir müssen vielmehr halt wirklich mal hinterfragen, was ist denn lebenswert? Das ist ja die grundlegende Frage, die Menschheit sich stellen muss. Was ist lebenswert? Was wollen wir? Und mal schauen, was haben wir denn bereits? Und Transformative Wissenschaft zielt ja darauf hinaus, dass du zwar eine Zielorientierung hast, ein Bild dir abzeichnest, aber vielmehr dieses Bild schaust du ja im Hier und Jetzt. Wie erreiche ich das denn? Ne? Wenn ich in die Zukunft blicke, blicke ich von meinem Frame momentan aus in die Zukunft. Und wie komme ich dahin? Vom Ist zu Soll. Und das ist ja unabdingbar dann, dass du dir die Frage stellst oder auf den Punkt kommst, zu eruieren und wirklich zu schauen, was ist denn bereits da? Und das wünsche ich mir halt, einfach mal zu schauen, was ist da, das wertzuschätzen, weil es ist unheimlich viel da. Und Zukunftsbilder, die können ja auch im Hier und Jetzt so sein, dass wir sagen, mit minimalen Dingen innovative Lösungen, Umdenken zu erzielen und auf einmal haben wir was ganz anderes in einer Situation, was wir nie gedacht hätten. Das heißt, Gegenden können dann eine ganz andere Zuschreibung kriegen, was wir uns nicht gedacht hätten. Und Ästhetik, das ist auch so eine Thematik. Ja, Ästhetik geht ja von der Wärme her, von der Geborgenheit für mich. Ein ästhetischer Raum für mich geht mit einem Raum her, wo ich mich wohlfühle, der ansprechend ist, der mich als Frau, kann ich das auch sagen, mich sicher sein lässt. Das ist zum Beispiel in Singapur so, da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Das habe ich hier manchmal in Berlin leider nicht in manchen Gegenden. Wo ich mich sicher fühle, geborgen fühle, der mich anspricht, weil dort Menschen sind, aber auch, weil dort Texturen sind, die ich gerne habe und nicht vielleicht eine Infrastruktur, die nur aus Stahl und kalten Elementen besteht, sondern aus warmen Elementen. Und dann kommen wir eben wieder an Punkte, die dann kritisch werden. Wie kriegen wir denn diese Elemente jetzt da rein? Die physischen, die ansprechend sind und warm sind. Und natürlich, die dann auch die Menschen per se mitbringen, weil jeder mag es, wenn er eine schöne Umgebung sieht, dann geht er gern dahin.
Und ist das Konjunkturen unterworfen oder gerade sogar großem historischen Wandel? Ich frage natürlich, weil ich habe vorhin diese wilhelminische, doch auch nüchterne, aber halt sehr prunkvolle Architektur, Stichwort Kantstraße, so ein bisschen als ästhetisch gepriesen. Wie wäre denn eine zeitgemäße Ästhetik? Also es ist natürlich, wird es da nicht ein Bild von geben, aber würde die anders aussehen als von vor 120 Jahren?
Also wenn ich da mal drauf antworten darf, ich glaube, dass man tatsächlich, was die kulturelle Prägung oder das visuelle Erlernen oder das Wahrnehmen von Raum irgendwie anbelangt, da muss man wirklich ganz stark unterscheiden, wovon gehen wir denn aus, was ist denn überhaupt die Basis. Und ich glaube, dass es natürlich interessant ist, irgendwie auch nach Singapur zu schauen, aber das, was, glaube ich, in der Transformation einer Stadt sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich die Besonderheit eines Ortes wirklich sehr individuell unter die Lupe zu nehmen. Und man hat, wenn man, weil du, Martina, da auch irgendwie von diesem Ist-Zustand geredet hast und dieser Zukunftsperspektive, die man da entwickelt, das ist, finde ich, auch absolut richtig, irgendwie zu schauen, was ist denn eigentlich da, was ist denn die Basis und dann eben auch zu projizieren, was will man da an diesem Ort haben. Genauso wie eben besagter Jan Kamensky es auch eben macht. Also erstmal Ist-Zustand, dann sozusagen auf den Kern herunterkochen und dann wieder aufbauen, so wie es sein soll. Nur was bei mir, ehrlich gesagt, bei dieser Art von Darstellung oder bei dieser Art von Zukunftsvision oder Utopiebildung immer fehlt, ist der eigentliche Prozess. Und ich glaube, dass sehr viele Leute sich eben nicht wirklich vorstellen können, wie man da hinkommt zu diesem Soll-Zustand. Und selbst bei Jan Kamensky sieht man ja immer, dass irgendwie durch eine invertierte Gravitation plötzlich die ganzen ungewollten Objekte in den Himmel fallen und plötzlich gibt es Vögel zwitschern und die Pflanzen poppen auf dem Boden. Das ist ja schon interessant, dass man eben da auch um diese Frage herumgeht, wie sind die Zwischenschritte und was muss eigentlich Stück für Stück passieren, damit sich quasi aus dieser schwierigen Situation, in der wir uns befinden, eine sehr lebensbejahende und wirklich ansprechende Struktur ergibt. Ich glaube, das ist eine extrem schwierige Herausforderung und ich habe bisher auch nicht wirklich die Antwort darauf, aber ich glaube, dass man da wirklich ganz knallhart schauen muss, natürlich einerseits, woher kommen wir? Was ist sozusagen die Struktur, sei es die Kantstraße oder ein anderer Ort in Berlin? Was kann man sich daraus zunutze machen? Und dann eben natürlich mit sehr intelligenten Eingriffen und effektiven Eingriffen zu sehen, wie kann man eigentlich diesen Ort noch sehen? Und das ist ein extrem schwieriges Unterfangen, aber ich glaube, es lohnt sich da wirklich ganz genau auf die Möglichkeiten, die eben für einen bestimmten Ort zur Verfügung stehen, zu verweisen.
Da kommt natürlich mit rein, dass es eben da auch wirklich multidimensionales Schach wird, ne? Also du als Architektin weißt am besten, wie viel Vorschriften, Regularien, Zuständigkeiten oder du auch mit deiner Planung, du wirst dir auch Gedanken gemacht haben, wie würde ich denn die Kremner Kurve wirklich umgesetzt bekommen. Das ist ja nicht so, dass du einfach mal in die Straße gehst und ein bisschen was aufzeichnest und hinbaust und machst, sondern da musst du ja mit, gerade in Berlin, mit dem Bezirk, mit der Stadt, dann musst du noch Bundesrecht beachten. Das heißt, allein unser Verkehrs- und Straßenrecht ist so verwoben, dass das meiste ja erstmal gar nicht geht. Und über Jahre mit Versuchen, Laboren, Winkelzügen in Bezirksverordnetenversammlungen angebahnt werden muss gegen große Widerstände und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht von ungefähr so schwer, aus diesem Trott rauszukommen, zumal eben man gegen eine Übermacht von wirklich einfach noch nie aus von hinter der Windschutzscheibe hervorgekommenen Menschen auseinandersetzen muss. Ich will, bevor wir zum Ende kommen, Martina, eine Sache unbedingt noch fragen, weil du hast mir vorher gesagt, du hast auch ein Konzept der S-Bahn-Straße. Das will ich unbedingt noch hören.
Nicht ich, das gibt es. Also nicht ich, ich habe das mir nicht ausgedacht. Das kam mir ja auch bei der Idee von Milans Entwurf, wo wir uns kurz darüber unterhalten hatten, ja, dass es die Idee der S-Bahn-Straße gibt. Und ich war auf einer Konferenz vor einem halben Jahr bei Lala Ruhr. Im Ruhrpott und dort habe ich viele Leute vom Ernährungsbeirat kennengelernt und haben einen Workshop gemacht für einen essbaren Straßenzug. Das fand ich super spannend und das kam mir die Idee bei Milans Konzept, dass die ja auch wunderbar gleichzeitig essbar sein kann und ja, da haben wir auch in die Höhe gedacht, also ganz verschieden auch mal umgedacht.
Wie muss man sich das vorstellen? Ist es Esspapier?
Nein, das sind richtige Früchte, Obst, das ist eine ganz andere Struktur, die sich dann ergibt, wo wir dann an Gärten, an kleinen Gärten, an Bäumen, die auch zugleich Tomaten hoch, wo Tomaten hochranken, vorbeilaufen und in einer Stadt sind, wo wir vielleicht Zitronen und Tomaten pflücken. Also es hat super viel Spaß gemacht. Der Ernährungsrat in Berlin macht auch der gleiche Projekte. Also wir hatten das mit dem Essener Ernährungsrat gemacht. Dieses Projekt und das kam mir bei Milans Entwurf halt, das ist auch so etwas, was ich gerne in meine Straße übrigens übertragen würde, gerne. Essbare Straße, ich finde das ein sehr, sehr cooles Topic. Von Dach, Straße, Floor, den Grund und Boden mal umzudenken.
Vielleicht können wir da tatsächlich auch die Kurve kriegen, die Kremner, weil wir fragen eigentlich ganz gerne auch am Schluss, welchen Ort könnt ihr euch in Berlin autofrei vorstellen und wie sieht der dann aus oder hört er sich an oder wie schmeckt der dann? Du hast ja von deiner Straße gerade gesprochen. Welche ist das? Oder wäre das?
Ich wohne in einer sehr interessanten Straße, in Lehrter Straße. Wir werden zur Fahrradstraße im Übrigen dieses Jahr. Hätte mir das auch gut autofrei vorstellen können. Im Prinzip kann ich mir ganz Berlin autofrei vorstellen, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind. Und dann ist diese Stadt einfach nur wundervoll. Also ich meine, das kommt auf die Jahreszeit an. Ne? Jetzt gehen wir auf den Sommer zu, dann rieche ich das Wasser, Spreewasser und rieche die Bäume und rieche den Tiergarten, das Gras. Gibt es ja so viele Gerüche, die man dann noch intensiver wahrnimmt, aufgrund des Lärmpegels, der nicht mehr da ist. Prinzipiell ist das Bild für mich in Berlin, wow, stellt euch das mal vor, Berlin komplett autofrei. Es ist ein komplett wahnsinniges Erlebnis und ja, das möchte ich gar nicht aus meinem Kopf kriegen.
Also ich glaube, für mich war das erste Bild eine Autobefreiung der Karl-Marx-Allee beziehungsweise Erweiterung der Frankfurter Allee. Das ist ja eine extrem lange Straße. Ich glaube, die geht ja bis zur Stadtgrenze, wahrscheinlich um die 15 Kilometer letzten Endes, wenn man das als einen Straßenzug sieht. Und ich glaube, dass so eine Straße autofrei eben unterschiedliche Bezirke, unterschiedliche Menschen zusammenbringen kann. Und ich fände es auch ein sehr schönes Bild, einen Park zu haben, der über Kilometer, über ewige Strecken durch die Stadt geht, wie so eine grüne Ader. Ich glaube, das wäre ein sehr schönes Bild, was ich mir gerne vorstelle.
Vielen Dank. Und ich glaube, wir verabschieden uns für diesen Monat.
Danke.
Wiedersehen.
Wiedersehen.
Berlins Zukunft ist autofrei und das ist so gut so.
Gut, dann hier können Sie meinen Schlüssel haben, dann laufe ich mal weiter.